Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
Liebe Zuhörer, hier ist wieder Peter Engert mit einer neuen und diesmal etwas anderen Ausgabe des ÖGNI-Podcasts Blickpunkt. Denn heute darf ich mit gleich drei Herrschaften über ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich über soziale Verantwortung. Ein besonderes Projekt am Wiener Hauptbahnhof zeigt uns, dass es nicht nur in der Advent- und Weihnachtszeit wichtig ist, Orte der Begegnung zu schaffen, wo gegenseitige Unterstützung und ein achtsames Miteinander im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich, dass mir drei Initiatoren des Sozial- und Gesundheitszentrums Cape 10, Professor Siegfried Merin, Dr. Andreas Köttl und Thomas Buchner, heute gegenüber sitzen. Herzlich willkommen. Herr Professor Merin, Sie als Initiator dieses Projekts eignen sich natürlich hervorragend für die Frage, was waren die Beweggründe, so etwas hier in Wien, noch dazu in einem der stärksten Bezirke in Wien, bevölkerungsstärksten Bezirke in Wien zu machen?
Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen was zu erzählen. Ich möchte gleich als allererstes, was man ja sonst gar nicht tut, Ihnen kurz widersprechen. Es ist ein Wir. Also das bin nicht ich, sondern das Ganze ist nur möglich, wenn es eine Vielzahl von Menschen gibt, die gemeinsam das Gefühl haben, es ist Zeit, ein zivilgesellschaftliches Zeichen zu setzen. Und ich glaube, was uns alle gemeinsam bewegt hat in dieser Zeit war, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, es gibt immer mehr Ausgrenzung, es gibt immer mehr Abschottung, es gibt immer mehr Ich und gleichzeitig auch eine Beobachtung, dass die gesellschaftliche Schere, nicht nur Arm und Reich, sondern Zugang zu Bildung, Zugang zu Chancengleichheit, Zugang zu Möglichkeiten, das eigene Leben zu realisieren, für viele immer schwieriger wird. Und das führt uns auch zum zweiten Teil Ihrer Frage, warum gerade der 10. Bezirk? Weil der 10. Bezirk genau das in vielen Dingen symbolisiert, was in Städten von heute passiert. Ein gesellschaftliches Auseinanderdriften, ein Verlust der gesellschaftlichen Kohäsion, eine Durchmischung. Wir sagen alle immer, Favoriten, 205.000 Einwohner, viertgrößte Stadt Österreichs. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es eine türkische Community, die annähernd 40.000 Menschen ausmacht. Eine serbische, glaube ich, in der Größenordnung von 20.000 bei 205.000 Einwohnern. Das zeigt schon, wie gemischt. Es gibt unterschiedliche Kulturen, es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche soziale Herkünfte. Daher ist der 10. Bezirk eigentlich genau der Ort, wo man ein Zeichen setzen muss bei dem, was uns erwartet. Letzter Satz. Es gibt Vorhersagen, dass 2050 70% aller Menschen weltweit in Städten leben werden. Daher wird es in Städten noch mehr als heute eine Reihe von Themen zu lösen geben, des Miteinanders. Und wir sehen Cape 10 auch wie ein Labor, einen Ort, wo man vieles heute schon ausprobieren kann. Wie können diese unterschiedlichsten Gruppierungen versuchen, miteinander positiv, konstruktiv, einander motivierend auszukommen?
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Was dürfen wir denn erwarten von Cape 10? Was werden die Dienstleistungen sein? Wie können sich Menschen beteiligen an dem Thema? Was kommt so auf uns zu mit Cape 10?
Von Cape 10 darf man sich erwarten Hoffnung, soziales Miteinander, Frieden, Kreativität, Inklusion, Partizipation, ein Labor, ausprobieren miteinander Neues zu entwickeln, im Sozialen, im Gesundheitlichen, im Kulturellen. Wir werden dort alle unter einem Dach haben, obdachlose Frauen und Kinder, eine niederschwellige Ambulanz für Menschen, die nicht versichert sind. Wir werden dort ein Kinderteilhabeprojekt mit Max und Lara haben. ein hoffentlich, wenn es klappt, ein großes Gesundheitszentrum mit Allgemeinmedizinern und Kinderärzten, mit Sozialarbeitern, mit Physiotherapeutinnen, mit Diätetologinnen. Eigentlich in Zukunft werden Spitäler immer weniger Betten haben und werden immer mehr in die ambulante Versorgung gehen. Eigentlich eine medizinische Versorgung dieses Bezirkes. Kulturell werden wir viel bieten. Wir wollen dort, und das kann man sich erwarten, einen kompletten Mix haben. Wie kann Kunst und Kultur soziale Durchlässigkeit erhöhen? Was können die beitragen? Nicht nur die Schönheit der Kunst, sondern was bedeutet das von den Menschen, die auf der Straße Kunst machen, bis zu denen, die in Gruppen das machen, bis zur Hochkultur, wie kann man die gegenseitig sozusagen mit einem Crossover motivieren? Und wir wollen auch so ein bisschen in Gesundheits- und Sozialbelangen ein Showroom in dieser Stadt sein, sodass Schulen zu uns kommen und lernen, mein Körper, meine Gesundheit, meine Ernährung, meine Bewegung und das im Wald, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, von 0 bis 100. Denn es ist nie zu spät, etwas über die eigene Gesundheit zu lernen. Und das alles soll in einem Miteinander mit allem, was Freude macht, mit einem Restaurant, mit Veranstaltungen, leicht sein, positiv sein und vor allem soll das, ich würde über das ganze Haus nicht nur den Begriff Hoffnung setzen, sondern auch das neue Wir. Wie können wir miteinander, weil das können nicht wir für die anderen machen, das ist etwas, was wir alle gemeinsam erarbeiten müssen. Und ich betone das immer, das sind so viele, die daran arbeiten. Das Spannende, ich will noch nicht zu langatmig werden, das Spannende daran ist eigentlich, nichts davon ist eine Konstante. Das heißt, Sie fragen mich heute, und wenn wir eröffnen, wird das, was ich soeben gesprochen habe, zu einem Teil überholt sein, weil wir wieder was gelernt haben oder der gesellschaftliche Kontext sich verändert hat.
Also das heißt, die Bereitschaft zu lernen, anzupassen, flexibel zu sein, wird im Captain abgebildet werden.
Ein Bildungsraum, ein Impulsraum, eine Förderung der Menschen, absolut.
Man klingt irrsinnig spannend, hat aber natürlich auch einiges Konfliktpotenzial in sich, weil ich denke mir, wenn da Obdachlose treffen auf Künstler, auf Sponsoren, Unternehmer, was erwartet man sich davon? Reibung erzeugt Energie oder wie wird es so werden?
Aus der Frage heraus, Sie haben recht, aber ich mag das Ende. Ich denke mir, Reibung erzeugt tatsächlich Energie. Die Frage ist, wer intelligent ist, kann positive Energie darauf verwenden. Wer weniger intelligent ist, endet in der negativen Energie. Sie haben natürlich recht. Es klingt alles, würden manche sagen, zu schön, um wahr zu sein. Aber wir sind alle, die das machen, sind ja nicht naiv. Und selbstverständlich wissen wir, dass es Hürden gibt und Hindernisse gibt und dass es viele Leute gibt, die sagen, was braucht man das oder das sollte man nicht machen. Oder ich hatte erst vor kurzem eine Diskussion, die mich sprachlos gemacht hat. Da haben mir einige Menschen gesagt in einer Diskussion, Sie zahlen Steuern in Österreich, daher gehen Sie davon aus, dass sämtliche Sozialleistungen in diesem Land vom Staat getragen werden. Sie wissen nicht, wozu es eine Caritas gibt, wozu gibt es ein Rotes Kreuz und wozu gibt es Cape Ten. Sie verstehen das nicht. Sie zahlen ja Steuern. Diese Ansicht kann man haben. Und ich lasse sie diesen Leuten, die Leute sind auch nicht zu überzeugen. Wir, die das machen, glauben, dass es Menschen gibt, die unterstützungswürdig sind und denen wir nur helfen wollen, oder wir sagen auch immer Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen die ja nicht den Rest ihres Lebens alle betreuen, sondern in einer Phase des Tiefs, der Schwierigkeiten unterstützen, damit sie wieder auf ihre eigenen Beine kommen. Noch einmal, es wird nicht nur Akklamation geben, viele Leute halten das für einen Blödsinn oder die sind selber schuld, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Energie verwende ich nicht darauf, sozusagen auf die einzugehen, sondern jeder von uns muss das machen, was er glaubt. Oder Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Das ist das, was wir sehen. Und das andere, wofür meine Kinder sozusagen heute noch die Augen schließen und stöhnen, wenn der Vater das sagt, ist, wenn ich sage, nicht die Worte zählen, sondern nur die Taten. Reden, reden, reden bringt nichts. Es ist Zeit, dass man handelt.
Eine Frage an dich, Andreas Köttl. Normalerweise sind soziale Themen eher so Zweckbauten. Bei dem KIP10-Projekt geht es ja auch um architektonische Schönheit. Warum?
Gerade auch für die beabsichtigte Nutzung, nämlich wirklich einen Ort der Begegnung zu schaffen und viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenzuführen in einem Bezirk, der ganz besonders groß ist, also die zweitgrößte österreichische Stadt, und entspricht dieser Favoriten, dass man auch bei Architektur einen großen Bogen spannen muss und soll. Also man soll durchaus ansprechende Architektur für diese Bevölkerungsgruppen schaffen und das eben nicht einem elitären Kreis vorsehen. Deswegen haben wir uns bei der Gestaltung des Projektes schon darauf fokussiert, dass das ein sehr ansprechendes, herausragendes, ästhetisches, künstlerisch wertvolles Gebäude wird, auch von der äußeren Hülle und natürlich der inneren Umsetzung.
Also diese Kosten, die Mehrkosten dadurch, sind vertretbar gewesen? Konntet ihr das mit Aufbringung von Spendenmitteln zu Wege bringen? Oder waren auch Finanzierungen nötig?
Also ich glaube, dass eine gute Architektur jetzt nicht mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. Da geht es sehr viel um Handwerk, da geht es auch darum, was das Bauunternehmen, wir arbeiten hier mit der Strabag zusammen, beiträgt. Also die waren auch im Planungsprozess eingebunden, im Entwicklungsprozess und haben das Gebäude in einer sehr positiven Hinsicht optimiert, sodass wir schlussendlich schon glaube ich, auch von den Baukosten her einen absoluten Benchmark erreicht und geschaffen haben mit dem, was wir hier schaffen. Also wir sind hier in der Errichtung sicher im Bereich des sozialen Wohnbaus und schaffen trotzdem eine hervorragende Architektur. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Das geht mit guten Projektbeteiligten, das geht, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist, wenn man das Ziel, das gemeinsame Ziel in den Vordergrund stellt und nicht den Konflikt. Und da kommt man eben gut weiter. Aber man muss da wirklich auch sagen, da spielt auch das Bauunternehmen eine besondere Rolle, weil die hält das dann neben dem Projektsteuerer und der Geschäftsführung des Projektentwicklers oder des Projektunternehmens auch wirklich auch zusammen.
Bauunternehmen ist die Strabag, das kann man an dieser Stelle durchaus sagen. Frage, Finanzierung war notwendig? Habt ihr Banken um Geld gefragt für dieses
Projekt? Also wir haben hier einen sehr bunten Finanzierungsmix. Wird der Tom dann sicher auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber wir haben von Spenden angefangen bis über die klassische Projektfinanzierung bis hin zu einem Social Bond, mehrere Möglichkeiten der Eigen- und Fremdkapitalaufbringung, bunt gemischt. Aber ich finde auch, dass dieses gesamte Finanzierungskonzept zeigt, auf wie viel Schultern dieses Projekt ruht. Also man kann hier wirklich auch sagen, dieses Projekt steht auch auf der Schulter von Riesen. Also hier haben sehr viele Partner mitgeholfen. Die Anwaltskanzleien, Steuerberater haben hier unterstützt, dass hier ein in sich geschlossenes, homogenes Finanzierungskonzept entsteht, das genauso wie das Gebäude einzigartig ist. Und dass auch hier einfach einen Pflock einschlägt, wie solche Projekte auszusehen haben und Schule macht, im wahrsten Sinne des Wortes, Schule für ein in diesem Sinne auch sozial nachhaltiges Gebäude.
Tom Buchner, wenn wir über die Finanzierung sprechen, das wird ja viele Zuhörer interessieren, weil die ja die Wege, Canossa-Gänge zu Banken kennen für Projekte. Wie war das bei einem Sozialprojekt?
Naja, eigentlich viel schwieriger, als wir uns das anfangs gedacht haben, weil wahrscheinlich auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat und wir anfangs angenommen haben, dass, wenn man ein soziales Projekt auf die Beine stellen will, die Finanzierung auch einfacher ist. Im Endeffekt ist es eigentlich viel komplexer und schwieriger. Klar auch, weil natürlich bei einem sozialen Projekt jetzt der kommerzielle Aspekt nicht im Vordergrund steht und dadurch die wirtschaftliche Absicherung natürlich nicht so gegeben ist. Dementsprechend vorsichtig sind natürlich alle, die mit der Investition und mit der Finanzierung hier verbunden waren. Aber im Endeffekt haben wir es dann nach einem längeren Weg und auch einem Bankenwechsel, wir haben jetzt die Oberbank als Partner gefunden, haben wir es dann zustande gebracht und so wie der Andreas gesagt hat, das ist echt eine gute Mischung und es ist vor allem ein sehr innovatives Finanzierungsprodukt dabei, Das ist ein sogenannter Social Impact Hybrid Bond, also eine Anleihe. Der Social Impact kommt dadurch zustande, dass man natürlich erstens in ein soziales Projekt investiert und die Investoren am Anfang eine sehr geringe Verzinsung mit nur 1% erhalten und erst nach 10 Jahren dann ein Step-up stattfindet, sodass, wenn man die komplette Laufzeit, 25 Jahre investiert bleibt, zu einer Rendite gelangt von ungefähr 3%. Ja. Aber so in der Form ist das die erstmalige Finanzierung für ein soziales Projekt.
Das ist ja eine interessante Veranlagungsmöglichkeit in Zeiten, wo die ersten Banken auch schon Kleinsparer mit Negativzinsen drohen. Seid ihr überzeichnet bei diesem Social Bond oder gibt es noch Möglichkeit einzusteigen?
Nein, also die Anleihe wurde letzte Woche bei der österreichischen Kontrollbank eingemeldet. Also wir haben das Volumen von 1,4 Millionen erreicht letztendlich, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, also jeder, der sich interessiert, an dem Projekt teilzunehmen, wir finanzieren einen Teil natürlich aus Spenden oder wir haben auch verschiedene Sponsoring-Pakete. Captain ist ja als Social Enterprise konzipiert. Und wir laden natürlich auch die Wirtschaft ein, hier mitzuwirken, und jeder, der mitwirkt, den soll man im Haus auch spüren, sehen. Man kann bei uns auch Messen machen und verschiedene Anwendungen auch zeigen.
Das ist ja ein extrem spannendes Projekt. Ich nehme aber an, dass der Betrieb sehr herausfordernd sein wird. Was muss aus Betriebssicht alles beachtet werden für Captain?
Also spannend ist der richtige Ausdruck. Ich glaube, es gibt Captain oder das ist ein Projekt wie Captain kein zweites Mal, also wir haben es zumindest noch nicht gefunden. Man braucht vielleicht auch ein paar Bilder, um sich Captain vorstellen zu können. Dem kann auch geholfen werden. Wir haben eine Website www.captain.at, kann man Fotos vom Gebäude, von der Architektur sehen, auch Videos und seit kurzem auch eine Baustellenkamera. Also wir können jetzt minütlich mitverfolgen, wie schnell unser Gebäude wächst, und das Untergeschoss ist schon fertig. Vom Betrieb her, also wir errichten hier ein Gebäude mit 5000 Quadratmeter Nutzfläche auf 4 Ebenen. Eine ganz gemischte Nutzung wird in dem Haus stattfinden. Wir haben, so wie der Freddy Merin vorher schon erzählt hat, eine niederschwellige Ambulanz, ein Tageszentrum für obdachlose Frauen und Kinder. Wir haben ein Ärztezentrum, wir haben verschiedene Firmen im Gebäude, wir haben auch einen Multifunktionsraum mit einem Unterhaltungsangebot. Und da kann ich auch gut überführen zum Betrieb. Viele dieser Institutionen, die ich jetzt genannt habe, mieten sich bei uns ein zu einem unterschiedlichen Mietpreis, die sozialen Einrichtungen günstiger als jetzt kommerzielle Unternehmen. Und aus dieser Miete heraus lässt sich ein Großteil des Betriebes auch finanzieren. So wie ich schon eingangs erwähnt habe, wir haben das als Social Enterprise konzipiert. Das heißt, es muss ganz normal betriebswirtschaftlich funktionieren. Wir haben auch ein Restaurant mit dabei, ein sehr gutes mit einem Sozialaspekt. Und der Gastronom wird sein Angebot auch ganz normal durchkalkulieren und auch zu einem normalen Preis anbieten, weil sonst wird es ihn nicht lang bei uns geben, weil er sonst nicht überleben kann. Aber die Bedürftigkeit, die können wir dann natürlich über andere Mechanismen decken, indem ich halt, weiß nicht, 2 Kaffee kaufe und einen herschenke oder man aus sozialen Budgets die Differenz finanzieren kann.
Okay. Es ist also nicht als Zuschussbetrieb konzipiert, sondern hat eine durchaus eigene Mittelaufbringung.
Genau. Wir haben auch keine Förderungen. Nicht, dass wir es nicht wollen, aber wir versuchen das selbstständig auf die Beine zu stellen und so, dass Captain an sich alleine funktionieren kann. Natürlich schon mit Hilfe der Wirtschaft, Sponsoren, Spenden.
Okay. Tom Buchner, du hast erwähnt, also Förderungen keine oder bis jetzt keine, vielleicht kommt ja noch wer, der euch was aufdrängt. Der Betrieb, soziales Entrepreneurship, gibt es da Unterstützer, die euch da beim Betrieb helfen?
Ja, also wir haben viele Unterstützer zum Glück, nicht nur beim Betrieb, sondern auch schon bei der Errichtung. Ich darf ein paar aufzählen, ja. Wobei ich auch vorausschicken möchte, Jede Firma, die uns hilft, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, soll man eben auch bei Captain im Projekt spüren, auf die unterschiedlichste Art. Ganz wesentlich hier ein Partner der ersten Stunde war die OMV. Dr. Seele war einer der ersten, den wir von der Idee begeistern konnten und der uns eine Unterstützung zugesagt hat. Das war ja auch ein bisschen dann gemeinsam mit Blasser Teurer der Tipping Point, wo andere Unternehmer, andere Firmen gesehen haben, okay, wenn die OMV, Blasser und Teurer, natürlich sehr seriöse und angesehene Firmen hier bei dem Projekt mitmachen, na, dann kann ich doch auch mitmachen und dann möchte ich auch mitmachen. Und mittlerweile haben wir wirklich sehr, sehr renommierte Firmen mit dabei, unter anderem die Wien Energie, die uns eben hilft, auch Fernwärme, Fernkälte, E-Ladestellen zu errichten. Wir haben mit dabei die Wiener Städtische Versicherung, die uns natürlich auch im Versicherungsbereich ein bisschen unter die Arme greift, die den Multifunktionsraum auch sponsern wird. Wir haben mit dabei Binder-Grösswang und den Martin Winkler, die uns im Finanzierungsbereich, im Beratungsbereich, alles was juristisch betrifft, sehr, sehr stark unterstützen. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen die Firma Signer, Familie Benko, die uns sehr, sehr tatkräftig unterstützen. Und Hans Schmidt mit der Hans Schmidt Privatstiftung, auch ein Partner und Initiator der ersten Stunde. Also man sieht, das sind schon sehr feine Firmen mit dabei und sehr potente Firmen, die das abseits der Förderungen ermöglichen, dass wir Captain errichten können und dann auch betreiben können.
Und euer Wunsch ist, dass die so beitragen und ihr seid dankbar dafür, aber wollt ihr auch, dass die im Betrieb dann mit dabei sind und sich einbringen mit ihren Gedanken, Management zum Beispiel, die diversen Kunstprojekte?
Ja, also einbringen kann man sich bei Captain ganz unterschiedlich. Ich möchte auch noch erwähnen die Firma Prangl. Firma Prangl, die uns eben die Kranfahrzeuge zur Verfügung stellen. Eine Sachleistung, ja, die uns aber im Endeffekt im Bau natürlich wesentlich hilft und Geld spart. Ja. Und so kann man das dann im Betrieb sich auch vorstellen, dass dann beispielsweise die Wiener Städtische, die Versicherung, die sehr viele Kultureinrichtungen unterstützt, dass die halt unser Netzwerk erweitern und uns möglicherweise dann auch helfen, das Kulturprogramm anders zu gestalten und auf die Beine zu stellen.
Herr Professor Marin, das ist ein langer Weg gewesen bis zum Baubeginn dieses Projekts. Wer waren denn Ihre Partner, die Sie auf diesem langen Weg eigentlich begleitet haben?
Es gibt viele Partner. Ich vergleiche die Geschichte immer so ein bisschen mit Don Quixote und einer Windmühle, weil am Anfang kommen alle, klopfen einem auf die Schulter, zeigen den Daumen nach oben, sagt, wird schon werden und melde dich, wenn es fertig ist. Ja. So hat es wirklich begonnen, aber ganz früh hat der Andy Hutfless in seiner im eigenen bescheidenen Art irgendwann einmal zu mir gesagt, hast du für mich eine halbe Stunde Zeit? Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir uns ein bisschen länger nicht gesehen, was ja für dich immer, Andy. Dann kam er zu mir in die Ordination, hat sich zu mir hingesetzt und hat eingeleitet. Und das hat vielleicht unendlich viel mit diesem Geist des Projektes zu tun. Hat zu mir gesagt in der Einleitung, du, pass auf, ich möchte mich wirklich nicht aufdrängen. Aber ich sage dir jetzt etwas auch als Freund. Du bist ein super Arzt, aber du wirst ein Projektmanagement und sowas brauchen, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt und alleine wirst das nicht erheben. Das klingt jetzt alles so banal, wenn ich das erzähle, aber in Wahrheit war das der Augenblick, in dem das Projekt wirklich aus einer Utopie zu einer Vision geworden ist und heute zu einer Realität. Es war der Andy Hutfless, es ist die Value One, es ist die Vienna Gruppe, ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Und es waren noch einige andere Leute, wie der Hans Schmidt oder der Siegfried Wolf, die auch irgendwie das Gefühl gehabt haben, da geschieht etwas, was anders ist als alles, was sonst ist. Und das ist keine klassische Charity-Geschichte und jetzt machen wir was, sammeln ein bisschen Geld und geben das irgendwo hin, sondern das ist der Versuch, ich wiederhole mich, ein Zeichen zu setzen miteinander. Und es braucht solche Menschen und es braucht diese in dieser Gesellschaft, die alle von ihren Unternehmungen her erfolgreich sind und eigentlich bei sowas nicht mitmachen müssten, weil in Wahrheit ist das nur mühsam, ist das nur Arbeit, ist das nur undankbar, weil dann jeder von denen wieder andere ansprechen musste und um Gefallen gebeten hat. Und Sie wissen, wie wir heute alle funktionieren. Wenn ich dir einen Gefallen tue, dann komme ich einmal auf dich zu und dann musst du mir einen machen, jetzt schuldest du mir was. Das heißt, da haben sich Leute exponiert, weil sie daran geglaubt haben, dass es Zeit ist, miteinander sowas zu machen. Und daher bin ich dankbar. Und ich sage auch immer, die Belohnung für mich in dieser Geschichte ist, dass ich solche Menschen getroffen habe, auch so wie wir jetzt hier in dieser Runde vor diesem Mikrofon sitzen, der Andreas, der Tom, die hätte ich so nicht kennengelernt. Die sind positiv, die haben durch die schwierigsten Phasen auch jetzt des Bauens und der Verhandlungen so viel Herz, so viel Zeit. Ich möchte, dass das spürbar wird. Dieses Projekt ist nicht irgendein Projekt, machen wir was, sammeln wir Geld, stellen wir was auf, tschüss, baba. Da ist so viel Herzblut drinnen von Leuten, dass das meine Belohnung ist, mit diesen Leuten etwas machen zu dürfen.
Vielleicht gleich die Frage an euch, Andreas und Tom. Wie war denn die Zusammenarbeit an diesem Projekt?
Großartig inspirierend. Also wir hatten ja das Glück, wirklich von relativ am Anfang an dabei zu sein und irgendwie so dieses Henne-Ei-Problem lösen zu dürfen. Das ist immer die Frage, wer fängt an mit den Dingen? Aber einfach am Anfang mal was zu tun und einfach einmal ein Faktum zu setzen, so wie wir es ja mit unseren nachhaltigen Projekten auch immer wieder tun, dass wir einfach sagen, so, und wir bauen das jetzt mal und wir tun das. Das zieht dann andere an, die sich da sozusagen dann so anschließen, fast magnetisch kann man fast sagen. Und das wird dann immer größer, immer wichtiger, aber ohne Triebkraft geht das nicht. Also ich muss auch immer wieder dazu sagen, dass meine Mitarbeiter kommen von jedem Termin mit einer hohen Begeisterung zurück. Die werden da so motiviert, die sind mit so viel Begeisterung dahinter. Ich muss in kaum einem anderen Projekt so wenig tun, um die zu Höchstleistungen zu bringen. Also das ist, man sieht, wie dieses Klima in sich dazu beiträgt, dass das Ding perfekt wird und dass es wächst und dass es groß wird. Und das ist einfach, die Basis ist die gemeinsame Wertegemeinschaft in dieser Richtung. Und das ist der wesentliche Punkt. Und da schließt sich eigentlich dieser oft beschworene Kreis vom Projekt zum Betrieb, weil das vereint uns irgendwie alle, oder Tom?
Naja, dazu gehört auch, der Freddy hat eine Eigenschaft, die ist manchmal nicht lustig, aber er gibt ja nie einen Frieden. Er gibt sich mit, er ist zwar immer zufrieden, aber er ist so quasi der Motor des Projektes. Und das ist manchmal, denkt man sich, ein bisschen verschnaufen wäre schon gut, aber ohne diesen Hochleistungsmotor würde es auch nicht gehen.
Also das kann ich nur bestätigen, ich habe den Professor Merin zweimal getroffen und es ist wirklich eine sehr inspirierende Zusammenarbeit. Die ÖGNI unterstützt natürlich das Projekt Captain im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch und es macht große Freude, da dabei zu sein. Ich möchte mich herzlich für das sehr interessante Gespräch bei Ihnen, meine Herren, bedanken. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch Sie konnten neue Blickpunkte aus unserer heutigen Folge gewinnen. Sie hörten die 6. Folge unserer Podcast-Reihe Blickpunkt mit Professor Siegfried Merin, Dr. Andreas Köttl und Thomas Buchner, die mir heute über das Sozialprojekt Cape 10 berichtet haben. Die ÖGNI wünscht Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir freuen uns, wenn Sie auch im neuen Jahr mit dabei sind.